HR Info Netzwelt.
Am 30. Juni schalten die Mobilfunkbetreiber Telekom und Vodafone das UMTS-Netz ab und der Anbieter O2 zieht im Herbst danach. Vor mehr als 20 Jahren wurden die Frequenzen für diesen Mobilfunkstandard 3G oder UMTS in Mainz versteigert und dem Staat spülte das Milliarden in die Kassen. Eine riesige Hype war das damals, denn UMTS ermöglichte neben Telefonie und SMS endlich auch mal Datennutzung mit vernünftigen Geschwindigkeiten. Smartphones gab es damals zwar noch nicht, aber immer mehr Verbraucher nutzten ihr Handy, um auch mal im Internet vorbeizuschauen. Was ändert sich jetzt mit der Abschaltung des Netzes für uns Smartphone-Nutzer? Was müssen die tun, die noch ein altes Handy oder sogar noch einen alten Vertrag haben? Antworten gibt's heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Nach der Versteigerung der UMTS-Frequenzen im August 2000 brach in Deutschland ein regelrechter Hype los. Das neue G3-Netz werde die mobile Kommunikation in der Welt völlig verändern, schrieben die künftigen Anbieter. Aber der Start war eine ziemlich holprige Angelegenheit. Mein Kollege Alf Haubitz hat damals dokumentiert, wie die Anbieter mit dem Aufbau kämpften und wie schnell sich dieser Hype wieder abkühlte.
10. August 1999, Computerzeitschrift CT. Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post gibt in wenigen Wochen den Start frei für den Aufbau von Highspeed-Mobilfunknetzen. In Kürze würden Lizenzen für die Mobilkommunikation der dritten Generation erteilt. 17. August 2000. Nach der 173. Runde ist der erste Abschnitt der Versteigerung der deutschen UMTS-Lizenzen mit der Vergabe einer kleinen Lizenz für jedes der 6 bietenden Unternehmen zu Ende gegangen. Die Lizenzsumme beträgt knapp 100 Milliarden Mark. 31. Januar 2001. Der neue Standard GPRS wird nach Ansicht des Netzbetreibers FIAC Intercom auch nach Einführung von UMTS noch Jahre in vollem Umfang bestehen bleiben. 16. Februar 2002. Frankfurter Rundschau. Nur in Ballungsräumen werden die UMTS-Handys zu Beginn des Systems funktionieren. Auf der Computermesse CeBIT rechnen Experten zunächst nicht damit, dass die Betreiber Anwendungen oder erste Modelle präsentieren. 9. August 2002. Keinesfalls flächendeckend wird UMTS angeboten werden können, berichtet die Financial Times aus London. Auch im fahrenden Auto sei bisher keine Kommunikation möglich. In Schweden verzögert sich der Aufbau des neuen Netzes bis 2006. In Deutschland rechnet Anbieter Vodafone nur noch mit einem langsamen Wachstum beim UMTS-Start. 16. September 2002. dpa. Die Mobilfunkbetreiber Qwam und Mobilcom stoppen ihren UMTS-Netzausbau. Unternehmen wie O2 und E-Plus sprechen sich bei der Regulierungsbehörde dafür aus, die festgesetzte UMTS-Regel, nach der alle Anbieter bis Ende 2003 ein Viertel der deutschen Bevölkerung abdecken müssen, den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Der Chef der Behörde, Matthias Kurt, sagt der Frankfurter Allgemeinen dazu, die Regulierungsbehörde haftet nicht, wenn sich der ein oder andere getäuscht hat, die Lizenzen werden nicht verändert. 18. März 2003, Financial Times Deutschland. Tokunori Utano, Konzernvorstand des japanischen UMTS-Pioniers NTT Docomo, schätzt, dass der Start des neuen Standards ernüchternd ausfallen könnte. Bislang gäbe es zu wenig Anwendungen und damit zu wenig potenzielle Kunden. 10. Juni 2003, Handelsblatt. Jedes 10. Mobilfunkgespräch in den neuen UMTS-Netzen von Großbritannien und Italien bricht zusammen. Für Deutschland will der deutsche Marktführer den Starttermin so lange verschieben, bis alle Probleme gelöst seien, sagt Timotheus Höttges, Chef von T-Mobile. Zwar funktioniere die Technik grundsätzlich, beteuert ein führender Siemens-Manager, die heutigen 120.000 Kunden in Europa seien aber noch nicht zufrieden.
Alf Haubitz beschrieb vor 18 Jahren, wie holprig der UMTS-Start war. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Die Milliarden aus der Versteigerung der Frequenzen haben der Staatskasse zwar ziemlich gut getan, den Betreibern haben sie aber Fesseln angelegt. Denn das Geld fehlte dann am Schluss, um in die neuen Netze ordentlich zu investieren und Infrastruktur aufzubauen. Aus dem Fehler von damals hat der Staat nichts gelernt. Da sind sich IT-Experten heute einig. Denn auch mit den Nachfolgern 4G und 5G wurden Milliarden aus Versteigerungen in die Staatskasse eingezahlt. Aber die fehlen den Unternehmen zum Investieren. Ich spreche jetzt mit Henning Gajek. Er ist Sprecher des Portals Teltarif.de, das es damals übrigens auch schon gegeben hat. Teltarif.de berichtet unter anderem über Mobilfunk, über schnelles Internet, Hard- und Software rund um das mobile Arbeiten und über den Tarifdschungel. Herr Gajek, waren Sie damals eigentlich dabei in Mainz, als die Milliarden ja nur so geflossen sind?
Ja, ich war dabei und das war also sehr aufregend. Eine ehemalige Bundeswehrkaserne, wo die Bundesnetzagentur, damals hieß sie noch Bundesamt für Post und Telekommunikation, ihren Sitz hatte. Und vor der Tür war so ein Militärzelt aufgebaut, wo ein Handyhersteller, der heute gar nichts mehr macht, die Firma Siemens, den Journalisten dann so Modelle und Ideen und Zukunft vorgestellt hat, Arbeiten am Strand und Arbeiten irgendwo im Urlaub und was alles möglich wäre oder Puderdosen, mit denen man telefonieren konnte. Also im Prinzip haben die damals vor 20 Jahren das gezeigt, was heute so mit 4G und 5G langsam Realität wird.
Was versprach sich damals diese Regulierungsbehörde, Bundesamt für Post und Telekommunikation oder RECTP, was da alles so gab? Was versprachen sich die Mobilfunkanbieter, diese Behörden, ja auch der Staat vielleicht vom neuen Standard 3G? Das war ja ein Riesenhype.
Ja, im Prinzip das, was wir heute haben, schnelle mobile Daten überall, den Vorgriff aufs mobile Büro, das Remote Office, was jetzt uns die Pandemie ja etwas unfreiwillig beschleunigt hat, das hat man sich damals schon vorstellen können.
Wie teuer war es denn damals, mit einem Handy im Netz unterwegs zu sein? Das war ja was ganz Neues.
Das war absurd teuer. Es wurde nach Minuten abgerechnet zunächst, beispielsweise 25 Cent pro Minute, damals noch 49 Pfennig bei der Vier Intercom, bei der Telekom oder Mannesmann Vodafone noch teurer. Und später wurde dann auf Kilobyte umgestellt. Da kosteten 10 Kilobyte mal 35 Pfennig am Anfang. Da hätte also ein Megabyte hätte 35 Mark gekostet, umgerechnet 17,50 Euro. Also ein Megabyte wohlgemerkt, also völlig absurd.
Wie hoch war denn damals der Datendurchsatz, also verglichen mit dem, was wir heute haben?
Und es gab, war die Möglichkeit, in allen Netzen mit 9600 Bit pro Sekunde online zu gehen. Vodafone und E-Plus haben dann einen Trick angewandt. Dann konnte man mit 14.400 Bit pro Sekunde ins Netz. Und als dann UMTS kam, dann waren dann 384 Kilobit pro Sekunde möglich. Und dann wurde dann UMTS ein bisschen rumgeschraubt. Und dann ging es dann hoch auf 20 bis 50 Megabit pro Sekunde, was wir heute ja auch kennen.
Wurden denn diese 384 Kilobit jemals erreicht oder musste man sich da irgendwie direkt sozusagen unter den Sendemast stellen?
Bei UMTS ist es ganz wichtig, ein gutes, stabiles Signal zu haben, denn je weiter man von dem Sender sich entfernt, desto wackeliger wird die Geschichte.
Es hieß ja damals schon immer, 3G kann nichts richtig. Hat das gestimmt? War das so?
Das war wirklich so. Stellen Sie sich eine Turnhalle vor, wo wir uns jetzt treffen und dann können wir da reingehen und ganz leise miteinander sprechen. Jetzt kommen immer mehr Leute in die Turnhalle rein und sprechen auch miteinander. Das geht auch irgendwie. Und wenn jetzt aber zu viele Leute in die Halle reinkommen, dann fangen wir an, lauter zu sprechen und irgendwann brüllen wir, weil wir uns nicht mehr verstehen, dann ist diese Zelle überlastet. Und der Trick ist, dass, obwohl da 100 Leute im Raum sind, wir uns trotzdem verstehen können, weil wir uns auf die Sprache, auf den Dialekt, auf den Slang des Gegenübers einstellen können. Und das heißt dann im Technikjargon Code Division Multiple Access. Und dieses Prinzip war damals der letzte Schrei, hat sich herausgestellt, war doch nicht so toll. Und deswegen sind Techniker alle froh, dass 3G jetzt zu Grabe getragen wird.
Telekom, Vodafone schalten die alten Netze ab. O2 Telefonica will nachziehen, schon im Herbst. Warum eigentlich? Weil es so schlecht war?
Weil einfach die Wartung von dem ganzen Zeug natürlich Geld kostet und die möchten ja sparen und weil diese alte Technik auch ganz schön Strom braucht. Die allerersten 3G-Handys wurden ja kochend heiß und nach einer halben Stunde war der Akku am Ende und da möchte man sich ein bisschen vom Ballast befreien und das kann man auch tun, weil inzwischen doch die Mehrheit der Leute Geräte hat, die irgendeine Technik können und dass man auf 3G verzichten kann.
Da werden jetzt Frequenzen frei, auf denen 3G bisher lief, die werden freigeräumt. Was passiert denn mit diesen Frequenzen?
Diese Frequenzen werden dann von 5G und zum Teil 4G genutzt. Das geht um 2,1 Gigahertz. Da kann man dann die Bandbreite aufschalten. Das bedeutet, dass man dann auch mehr Datenmengen durchkriegt, dass man mehr Nutzer versorgen kann. Das wird nicht gerade auf einen Schlag gehen. Also bei der Telekom, bei Vodafone soll es wohl auf einen relativen Klick gehen. O2 lässt sich da ein bisschen mehr Zeit. Also wir dürfen damit Überraschungen rechnen.
Das heißt, wenn 3G weg ist, dann können wir Nutzer darauf hoffen, dass endlich die immer noch zahlreichen Lücken bei LTE, vor allem auf dem Land, endlich mal geschlossen werden?
Nein, denn zunächst werden ja nur die Stationen, die es schon gibt, umgerüstet. Und auf dem Land fehlen Stationen. Da müssen Stationen gebaut werden. Und wenn Sie heute eine Station bauen wollen, brauchen Sie Baugenehmigungen und Bürgerinitiativen, müssen Sie beruhigen und alle möglichen Leute informieren. Das kann 2 bis 3 Jahre dauern und das ist effektiv einfach zu viel.
Das heißt, die Provider, die Anbieter, die können nicht hergehen und sagen, okay, ich schalte das jetzt ab, 3G, baue die Antennen ab oder lasse die Antennen stehen und nutze das dann einfach für LTE um.
Das geht an dem Standort. Wenn Sie jetzt in der Müllerstraße einen Sender stehen haben, dann können Sie ihn umrüsten. Das tut. Wenn er bei einem kleinen Posemuckel Süd kein Sender ist und nichts ist, dann ist da weiterhin nichts.
Warum werden denn diese Frequenzen nicht gleich auch für 5G genutzt? ist, sondern nur noch für den jetzt auch schon wieder etwas älteren Standard 4G.
5G kommt dahin. Und zwar gibt es da eine Technologie, die nennt sich DSS, Dynamic Spectrum Sharing. Das heißt, da kann man 4G und 5G parallel fahren. Das heißt, damit erwischt man die Leute, die noch kein 5G-Gerät haben. Und die Leute, die ein 5G-Gerät haben, kann man auch erreichen. Mhm. Die Geschwindigkeiten sind zwar dann nicht so prickelnd schnell, wie man das immer so in der Werbung hört, aber man hat schon mal eine Möglichkeit, die Leute darauf einzustimmen und kann dann in Ruhe das weiter aufrufen.
Ich spreche mit Henning Gajek, er ist Pressesprecher des Portals teltarif.de über die Abschaltung von UMTS. Herr Gajek, nun sind tatsächlich, Sie haben es ja auch schon erwähnt, immer noch alte Handys im Umlauf, die UMTS nutzen. Und manche Nutzer haben sogar noch Uraltverträge nur für UMTS. Da kommt LTE gar nicht drin vor. Was passiert denn mit denen kommende Woche am 30. Juni oder in der Nacht auf den 1. Juli?
Also, reine UMTS-Handys sind eigentlich extrem selten bis gar nicht existent. Meistens können die noch 2G oder GSM. Also diese zwei Möglichkeiten bleiben. Das heißt, wenn UMTS wegfällt, kann man mit 2G noch telefonieren und unter Umständen auch Daten übertragen, aber quälend langsam, das macht keinen Spaß.
Kann man denn abschätzen, gibt es Zahlen, wie viele Nutzer es am Ende treffen wird?
Es sollen ein paar hunderttausend bis wenige Millionen sein, so genau weiß man das auch nicht. Es gibt ja sogenannte Telefontaliban, nenne ich die mal etwas scherzeshalber. Die wollen einfach nur telefonieren. Die haben so ein ganz einfaches Tastaturhandy aus dem Mittelalter, meistens von der Marke Nokia, weil das sind die bekanntesten damals gewesen. Und das liegt dann irgendwo im Handschuhfach und der Akku ist wahrscheinlich schon längst erloschen. Aber sie denken halt, sie können im Ernstfall damit was tun. Und die können mit 2G weiter telefonieren. Denen würde ich aber dringend raten, sich mal umzuschauen. Es gibt inzwischen 4G-fähige Tastaturhandys, auch wieder von Nokia übrigens, die dann 4G können. Telefonie, die aber mit Daten und Internet wenig am Hut haben, sodass man sich damit nicht beschäftigen muss. Obwohl ich auch raten würde, sich mal langsam mit dem Smartphone anzufreunden.
Ich habe mit Henning Gajek gesprochen. Er ist Pressesprecher des Portals teltarif.de. teltarif.de berichtet unter anderem über Mobilfunk, über schnelles Internet, Hard- und Software, rund um das mobile Arbeiten und über den Tarifdschungel. Am 30. Juni schalten Telekom und Vodafone die alten UMTS-Netze für Smartphones und Handys ab und O2 Telefonica folgt dann im Herbst. Jutta Nieswand hat Nutzerinnen auf der Straße in Frankfurt gefragt, ob sie denn überhaupt wissen, mit welchem Tarif sie unterwegs sind und ob sie schon mal was von UMTS gehört haben. Hier ist das Ergebnis.
Nee, muss ich zu sagen, weiß ich gar nicht.
Ich wüsste es theoretisch, ja. Also ich wüsste, wie viel Gigabyte ich im Monat habe. 40.
Ich habe ein Prepaid-Handy, älteste Fabrikation, nur zum Telefonieren, damit ich mit meiner Frau gelegentlich immer reden kann.
Ja, ich glaube schon 6 Gigabyte. Ich musste auch gerade überlegen, aber ich glaube, es sind 6 Gigabyte von T-Mobile, ja, also so ein Prepaid-Tarif.
Ja, der ist ganz einfach. Ich habe sozusagen Unlimited Flat, also ich verbrauche am Tag, im Monat ungefähr ein knappes Gigabyte. An Daten. Entschuldigung, 1 Terabyte.
Nee, das wusste ich nicht. Interessant. UMTS ist das ganz Langsame, ne? Ja, genau. Nee, das wusste ich auch nicht.
Nein, das sagt mir was, ja. UMTS, das war doch diese Lizenzen, die 100 Milliarden gekostet haben. Ja, weiß ich noch. Das wird abgeschaltet, okay. Und dann kann man nicht mehr telefonieren, oder was ist?
Nein, weiß ich nicht. Was wird abgeschaltet?
Keine Ahnung, nie mit beschäftigt.
Ich mich auch nicht. Sorry.
Das weiß ich nicht. Na, nicht mal, was das ist.
Nee, weiß ich nicht. Aber mein Mann kümmert sich, der ist da Experte.
Jutta Nieswand war unterwegs und hat Verbraucherinnen auf der Straße in Frankfurt gefragt, ob sie sich mit ihren Tarifen, mit UMTS oder LTE auskennen. Ja, und die meisten haben überhaupt keine Ahnung. Hauptsache, das Smartphone funktioniert. Michael Gundal kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz um alles, was irgendwie digital ist und um Fragen des Verbraucherrechts. Herr Gundal, ist das ganz normal, dass die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auf Anhieb sagen können, welchen Tarif sie haben für ihr Smartphone und was das alles mit UMTS zu tun hat?
Ja, also wir stellen sehr oft fest, dass das genau so ist. Die Verbraucher schließen irgendwann mal einen Vertrag ab. Da wird sich dann nicht drum gekümmert, es sei denn, der Anbieter ruft vielleicht mal an, um noch ein bisschen was mehr zu verkaufen. Aber dieses Thema selbst wird wenig beobachtet. Also sag mal so, man sollte eigentlich seinen Internettarif genauso überprüfen wie den Strom- oder Gastarif, denn da gibt es halt durchaus enorme Sparpotenziale durch einen Wechsel.
Nun haben wir ja erfahren schon in dieser Sendung, dass UMTS, also das 3G-Netz, nun abgeschaltet wird zum 30. Juni von Telekom und Vodafone, und O2 zieht nach im Herbst. Wie bekomme ich denn als Kunde heraus, der vielleicht schon 20 Jahre oder mehr so einen Vertrag hat, was da drin steht, welche Tarife ich habe? Das ist ja wirklich schwierig rauszulesen.
Also grundsätzlich empfehlen wir immer einen Blick auf die monatliche Rechnung. Da fängt aber schon so ein bisschen das Problem an. Mhm. Die kriegt man oftmals nur online zugestellt oder muss sie sich im Kundenportal abrufen. Aber es gibt da auch einen einfachen Trick. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, auf meinem Smartphone steht so ein Kürzel wie LTE oder 4G oder vielleicht auch schon 5G, mhm, dann weiß ich auf jeden Fall, ich bin schon mal technisch auf der sicheren Seite. Was allerdings die Vertragsoptimierung angeht, da kann man immer mal noch gucken, welchen Tarif hat man, wann wurde er abgeschlossen. Wie schon gesagt, auf der monatlichen Rechnung steht der Tarif drauf und auch, wie lange die Laufzeit noch ist. Das ist die sogenannte Transparenzverordnung. Mhm. Das heißt, auf jeder Rechnung muss stehen, seit wann der Vertrag läuft, bis wann er mindestens läuft und wann er sich verlängert.
Nun haben wir von Henning Gajek, dem Pressesprecher des Netzportals Teltarif, vorhin erfahren, dass bei allen drei großen Anbietern, nämlich Telekom, Vodafone und O2, immer noch ein Teil der Kunden mit so uralten UMTS-Tarifen und Tarifverträgen unterwegs ist. Die Zahlen sind da ein bisschen unklar. Es können mehrere Hunderttausend, aber auch ein paar Millionen sein. Was raten Sie denn denen, bevor das Handy dann am 1. Juli nur noch zum Telefonieren taugt und nicht mehr für Datenzugänge?
Wenn man feststellt, dass es tatsächlich so ein uralter UMTS-Tarif ist, dann auf jeden Fall das Ganze kündigen. Da muss man sich natürlich an die Vertraglaufzeiten halten, denn unserem Kenntnisstand nach berechtigt das nicht zu einer Sonderkündigung. Es ist ja so, auch nach dieser Abschaltung des 3G-Netzes könnte man theoretisch auch noch über das 2G-Netz, also über GSM, im Internet surfen, auch wenn das nur ganz, ganz langsam geht. Von daher gehen wir jetzt erstmal nicht von einem Sonderkündigungsrecht aus. Aber es ist nach unserer Erfahrung so, sobald ich dem Anbieter eine Kündigung geschrieben hat, dann wird der nervös. Dann wird man angerufen und warum haben Sie gekündigt und wir können Ihnen anbieten, Punkt, Punkt, Punkt. Sowas kommt dann. Und da sollte man dann ganz in Ruhe überlegen, bleibt man bei dem Anbieter und geht auf das Angebot ein oder sucht man sich vielleicht einen neuen Tarif. Also gerade bei denjenigen, die tatsächlich nur UMTS-Nutzung haben. Das sind ja meistens die wenig Nutzer. Mhm. Für die empfiehlt sich dann ganz oft, also so ein Prepaid-Discount-Tarif, wie man ihn dann bei den Discountern wie Lidl, Aldi, Rewe kriegt, zu besorgen. Denn da kriegt man halt oft für, ich sag mal, zwischen 6 bis 10 Euro das, was der normale Verbraucher einfach nur braucht. Also für den ist das vollkommen ausreichend, diese Pakete.
Wenn ich jetzt aber schon so einen, bleiben wir gerade mal bei den Discountern, so einen alten Vertrag habe eben mit Aldi oder Lidl oder Tchibo, also so einen Prepaid-Vertrag, bei dem immer noch drinsteht UMTS für Datenzugang und nichts von LTE und so weiter. Wie komme ich denn da raus? Wie kann ich denn so einen Vertrag ändern?
Wenn man feststellt, es gibt einen günstigeren Tarif, dann kann man dort durchaus vielleicht sogar mit ein paar Mausklicks den Tarif wechseln. Da muss man ganz genau aufpassen. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, man kündigt und nimmt sich irgendwo ein neues Paket mit einer neuen Rufnummer. Es gibt aber auch Leute, denen sind die Rufnummern sehr wichtig. Klar, wenn ich halt viele Leute habe, die die Rufnummer kennen, da würde ich es empfehlen, bei dem neuen Anbieter einen Tarif abzuschließen und dann eine Rufnummernportierung zu beantragen. Da kann man dann, also da kündigt der neue Anbieter bei dem alten Anbieter den Vertrag und die Rufnummer wird dann zum neuen Anbieter mitgenommen.
Wenn ich jetzt einen neuen Vertrag abschließe, würde es nicht Sinn machen, vielleicht gleich in das neue und hyperschnelle 5G-Netz zu wechseln?
Ich sag mal so, es gibt durchaus Angebote mit 5G, die schon attraktiv sind. Aber gerade die wenig bis Normalnutzer, für die rechnet sich das meistens nicht, zumal es halt das 5G-Netz nur in den Premium-Tarifen gibt und noch nicht bei diesen Discount-Tarifen. Das wird sich sicherlich im Laufe der nächsten Jahre ändern. Auch da wieder mein Rat, einfach dann mal gucken, Prepaid ist man ja relativ schnell von A nach B gewechselt. Bei Laufzeittarifen, da muss ich halt immer gucken, da habe ich meistens eine Laufzeit von 2 Jahren drin. Da bin ich eben nicht so flexibel wie jetzt bei einem Prepaid-Tarif.
Ich merke schon, also es lauern allerlei Fallstricke im Tarifdschungel, um herauszubekommen, welcher Vertrag für mich nun der beste ist. Bieten die Verbraucherzentralen den Kundinnen und Kunden da ein bisschen Hilfe?
Also wir haben von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz uns mit dem Thema befasst und haben dazu auch mal einen Flyer erstellt, also über den Wechsel des Mobilfunkanbieters. Denselben Flyer haben wir auch zum Festnetz. Diesen Flyer können Sie gerne digital bei uns anfordern. Den schicken wir per E-Mail zu. Das ist überhaupt kein Problem.
Nun ist es ja so, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, die noch so einen uralten Vertrag haben, auch gerne mal noch ein uraltes Handy haben. Gibt es ja auch, ne?
Geräte, genau, das gibt es auch noch.
Die, sagen wir mal, 15 Jahre oder älter sind. Ich sehe sowas ja immer auch mal wieder auf der Straße, wie jemand noch mit so einem alten Nokia herumläuft. Telefonieren geht damit ja noch, aber wenn man jetzt doch ein bisschen moderner sein will und will umsteigen auf was Neueres, was macht man denn mit so einem alten Handy? Wo wird man es denn am besten los?
Also grundsätzlich ist es so, die Frage bekommen wir nämlich auch oft gestellt, wenn ich nur ein Handy zum Telefonieren habe, also wirklich so einen alten Knochen, der wird auch nach der 3G-Abschaltung noch weiterhin funktionieren, da das normale Mobilfunknetz zum Telefonieren über 2G läuft, also über GSM. Wenn ich jetzt ein älteres Smartphone habe, was halt nur UMTS kann, das kann ich theoretisch noch weiterverwenden. Also zu Hause wird das im heimischen WLAN auch noch genauso schnell eine Internetverbindung herstellen können wie bisher. Nur wenn ich unterwegs bin, dann ist eben dadurch, dass halt UMTS abgeschaltet wird, da könnte man dann halt nur noch über 2G ins Internet gehen, was dann halt ganz, ganz langsam ist. Es ist aber auch so, das sind meistens ganz, ganz alte Modelle. Das heißt, die sind auch von ihrer Sicherheitsebene auf einem kritischen Stand. Mhm. Denn bei jedem Gerät ist es so, das Betriebssystem, da gibt es dann halt im Laufe der Zeit Sicherheitslücken. Und bei so alten Geräten werden diese Sicherheitslücken nicht mehr gestopft. Von daher empfehlen wir in dem Falle dann auch einfach, sich ein neues, billiges Gerät zuzulegen. Also gute Smartphones gibt es schon ab 150 Euro. Das sind dann natürlich die Vorjahresmodelle, die aber durchaus brauchbar sind und vielleicht auch nicht so das Neueste vom Neuen, aber für den normalen Gebrauch durchaus brauchbar. Mhm. Alte Geräte kann man natürlich im Wertstoffhof abgeben. Mhm. Es gibt auch immer wieder Aktionen, wo diese Geräte beispielsweise nach Afrika geschickt werden, um dort halt weiterhin noch eingesetzt zu werden zu können, oder dass die halt refurbished irgendwo noch hingehen damit, oder auch entsprechend, dass die Rohstoffe aus den Altgeräten noch weiter verwendet werden können. Also auf keinen Fall sollte man ein altes Gerät in den Hausmüll werfen.
Mülltonne, das wissen wir, das geht gar nicht bei alten Handys. Das sollte man nicht tun. Habe ich Sie vorhin richtig verstanden? Selbst im WLAN sollte man ja so einen uralten Androiden oder so ein altes iOS von Apple nicht benutzen?
Bei einem ganz alten Smartphone habe ich natürlich eine ganz alte Android-Version und es kommen immer wieder Sicherheitslücken auf, die dann halt durch sogenannte Updates einfach gestopft werden. Und wenn das Smartphone ein gewisses Alter hat, also nach 3-4 Jahren, dann gibt es eben diese Sicherheitsupdates nicht mehr. Mhm. Und da sollte man dann halt wirklich aufpassen. Ich sag mal, es ist jetzt nicht schlimm, wenn man nicht die allerneueste Android-Version drauf hat. Aber ich sag mal, die Geräte, die nur UMTS können, die sind auch auf einer Android-Version oder auf einer iOS-Version, die einige Generationen unter der heutigen Software ist. Und da kann das ein Sicherheitsproblem darstellen.
Sie haben vorhin erwähnt, dass die Verbraucherzentralen Unterstützung leisten. Wo genau kriegt man den Flyer her?
Also den Flyer können Sie per E-Mail anfordern. Die E-Mail-Adresse lautet telekommunikation@vz-rlp.de.
Am 30. Juni schalten die großen Netzbetreiber das UMTS-Netz oder auch 3G-Netz ab. Und für alle, die noch alte Verträge und alte Handys und Smartphones haben, die nur in diesem Netz arbeiten, wird es jetzt höchste Eisenbahn zu wechseln. Es sei denn, ja, man telefoniert nur und Daten und Facebook und Instagram oder WhatsApp sind einem völlig egal. Tipps und wichtige Informationen hat uns Michael Gundahl gegeben. Er kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz um alles, was irgendwie digital ist und um Fragen des Verbraucherrechts. Wenn also am 30. Juni die Lichter ausgehen bei UMTS, dann geht auch eine Ära zu Ende. Die des ersten Mobilfunkstandards, der ja bisweilen mehr schlecht als recht die mobile Kommunikation auch jenseits von Telefon und SMS erst möglich gemacht hat. Aus heutiger Sicht war UMTS kein wirklicher Erfolg. Erst mit 4G und LTE kam Schwung und Speed ins Netz. Das können wir mitnehmen aus dieser Sendung und auch den Hinweis an die rund 2 Millionen Nutzer, die noch mit UMTS unterwegs sind, nun ganz schnell ihre alten Verträge und vielleicht auch ihre alten Handys auf Vordermann zu bringen. Das war HR Info Netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.